Ich darf auch alle ganz herzlich grüßen an diesem Morgen. Ich freue mich, mal wieder in Hannover zu sein, nach über 20 Jahren. Ja, nicht um Hannover willen, sondern um so viele liebe Glaubensgeschwister, Jüngere und Ältere zu sehen. Und dass wir miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Was gibt es Wichtigeres, was gibt es Schöneres? Das ist wunderbar. Und deswegen bin ich auch gern der Einladung gefolgt. Und ich danke nochmal herzlich, dass ich glaube, ich erinnere mich gut, dass man wegen mir auch den Termin etwas verschoben hat damals, weil es einfach nicht anders gegangen wäre. Ich freue mich, dass wir den ersten Petrusbrief miteinander durchnehmen dürfen. Und wir werden zuerst heute Morgen das Kapitel 1 miteinander betrachten. Wer die Unterlagen hat, er darf das blaue Blatt hervorholen. Wir haben ja Vorlagen gegeben, damit man hier mitverfolgen kann. Es werden ja manche Bibelstellen auch noch zusätzlich genannt werden, die können Sie sich mitnotieren. Hoffnung ohne Ende, das ist das Gesamtthema über diesen beiden Tagen, über diesen Bibeltagen in Hannover. Und ich lese zunächst nach Luther-Übersetzung, werde auch immer wieder auf die neue Schlachter-Übersetzung zurückkommen. Lese ich aber das ganze erste Kapitel, denn selbst der erste Abschnitt geht ja hinein bis zum Schluss des Kapitels. Und deswegen ist gut, dass wir schon im ersten Part jetzt schon mal das ganze Kapitel vor uns haben. 1. Petrus 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte, und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christum kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, welchen es offenbart ist. Denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Darum so begürtet die Lenden eures Gemüts oder eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, und stellet euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet, sondern nach dem, der euch berufen hat, und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und sintemal ihr den zum Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werks, so führet euren Wandel, solange ihr hier wallet, mit Furcht Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbart zu den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf das ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet, und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe, und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Soweit das erste Kapitel. Hoffnung ohne Ende. Wir werden heute konfrontiert mit viel Hoffnungslosigkeit oder mit einer toten Hoffnung. Im Moment gibt es ja ein neues Wort in den Medien, Aufschwungshoffnung. Haben Sie vielleicht erst jetzt wieder mal gelesen in der Zeitung. Aufschwungshoffnung. Jeder hofft auf Aufschwung, wirtschaftlichen Aufschwung. Man setzt seine Hoffnung auf Politiker. Man setzt seine Hoffnung auch bezüglich Gesundheit auf neue Erkenntnisse in der Medizin. Und so geht es gerade weiter. Ohne Hoffnung kann eigentlich der Mensch nicht leben, das ist schon richtig. Aber was für eine Hoffnung? Ich nenne das tote Hoffnung. Und wir müssen schon der Tatsache ins Gesicht sehen, immer mehr Menschen resignieren. Es gibt ja immer mehr oder höhere Selbstmordraten auf der Welt. Und wenn ich nur daran denke, was für Krisen in Familien hineinkommen können, wenn ich nur an die Arbeitslosigkeit denke. Vor einigen Jahren wurde unsere Tochter, hat ihren Abschluss gemacht als Lehrerin, und da haben ein ganz hoher Prozentsatz, über 50%, haben keine Stelle bekommen. Und da war denn ihr Thema, die hatten Tränen dabei, die haben das vorgeführt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber man hat ihnen angemerkt, wie das sie mitgenommen hat, diese jungen Menschen. Also heute werden wir schon mit viel Hoffnungslosigkeit konfrontiert, und deswegen die Frage, haben wir eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung? Und die dürfen wir mit einem Ja beantworten. Auch in Zeiten der Krise. Ja, genau hier zeigt sich die Chance, gibt sich die Chance inmitten unserer Gesellschaft für uns. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir unter der Leitung des Herrn Bruder Nestvogel diesen Brief jetzt gewählt hat, damit wir das durchnehmen. Lebendige Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger, wer denn sonst? Und da steigen wir nun ein in die Einleitung hier. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Absender ganz klar, der Apostel Petrus. Wir hatten schon gelesen, so wunderbar, wie die Güte Gottes ihn zur Buße geführt hat. Als es dann aufgrund dessen, dass er nach dem Wort Gottes gehandelt hat, plötzlich das Boot voll war. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. So hat seine Nachfolge angefangen. Ein einfacher Fischer, ein Choleriker auch in der Nachfolge, ein jämmerlicher Versager, Verleugner des Herrn, mit einem ganz gesegneten Zerbruch und wieder eine zurechtgebrachte Schlüsselperson. Er hat bitterlich geweint, als sie in Jesu Augen sah und Jesus ihn ansah. Und dieser Petrus, der darf sich dann die Frage der Liebe stellen lassen in Johannes 21. Vom auferstandenen Herrn, hast du mich lieb? Dreimal. Da wurde die Frage der Liebe zu Jesus geklärt in seinem Leben. Und dann konnte er ihm auch einen Auftrag geben, wieder ganz neu, durch die Gnade Gottes. Gnade leuchtet ja in dem Petrusbrief ja wunderbar auch auf. Auch hier im Gruß Gott gebe euch mehr und mehr oder viel Gnade und Frieden. Er wusste, wir kommen gar nicht ohne Gnade Gottes und ohne Frieden Gottes durch in dieser bösen Welt. Auch nicht diese Gläubigen, an die er schrieb, auf die wir noch kurz kommen. Aber so konnte er eine zurechtgebrachte Schlüsselperson werden. Auch wir heute. Durch diesen echten, gesegneten Zerbruch, durch den er hindurchging. Und so war er ja auch dann ein bevollmächtigter Apostel und ein ganz treuer und demütiger Nachfolger Jesu. Bruder Nestvogel wird in Kapitel 5 draufkommen. Er stellt sich den Ältesten gleich. Er hätte sich ja da auch als Apostel dann nochmal ausgeben können. Mitältester Christi. Ein Nachfolger bis hin zu seinem Märtyrertod. Wahrscheinlich so um 67 nach Christus und etwa 64, 65 wird er den Brief wohl geschrieben haben hier, den wir vor uns liegen haben und den wir jetzt miteinander betrachten dürfen. Wunderbar, Gott hat ihn wirklich als Schlüsselperson gebraucht und Jesus hat das auch schon gesehen. Und er war wirklich eine führende Persönlichkeit. Gott hat dann seine Charaktere auch gebraucht, wie er es heute auch tut, wenn sie durchgeheiligt sind. Er war ja der Erste, der eigentlich dann freimütig bekennen durfte, er ist Jesus, der Messias. Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes. Er war der Erste, der ihn verleugnete. Er war der Erste, der ihn aber einer von den Ersten, die das leere Grab als Zeugen der Auferstehung Jesu sehen konnte. Und dann auch einer der Augenzeugen, sonst wäre er nicht Apostel gewesen, von dem auferstandenen Herrn, dem Lamme Gottes, das auferstand. Und Gott hat ihn dazu erwählt, unser Herr, dass er die Türen öffnete in der Apostelgeschichte. Soweit ganz kurz nur über den Apostel Petrus hier, der diesen Brief geleitet und inspiriert durch den Heiligen Geist geschrieben hat. An die Empfänger, und zwar die Zerstreuten, hier oder erwählten Fremdlinge hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien. Also das waren im doppelten Sinne Fremdlinge. Einmal, wer wiedergeboren ist, hier Fremdling geworden. Wer ein Kind Gottes geworden ist, ist hier Fremdling auf dieser Erde. Aber die wurden auch verfolgt und zerstreut in der Zerstreuung. Dort im Norden, Nordosten Kleinasiens, da waren diese Gebiete, und da wurden die hin zerstreut. Wenn man die Heimat verlassen muss, das nicht einfach. Und wenn man verfolgt wird und worden ist um des Glaubens willen, das ist gar nicht, nur erst recht nicht einfach. Und an solche hat er geschrieben. Bisschen leise, soll ich lauter sein? An solche hat er geschrieben und deswegen von diesem Hintergrund dürfen wir jetzt auch das Thema Hoffnung sehen. Ich kenne ja Ihre Situationen nicht, in denen Sie drinstehen, aber Gott kennt Sie. Und wir leiden auch als Christen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir den Blick für die Ewigkeit nicht verlieren und dass wir die lebendige Hoffnung in uns tragen und dass das offenbar werden darf. Und deswegen beschäftigen wir uns in diesen Tagen mit dieser lebendigen Hoffnung. Er schreibt dann nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Das gehört noch zum Gruß dazu. Er zeigt ihnen, in welcher Situation ihr euch auch befindet. Denkt daran, ihr seid auserwählte Fremdlinge. Nach dem Willen Gottes in Jesus Christus, ich habe dazu geschrieben Epheserbrief, da steht das ja im Epheser 1, so wunderbar, vor Grundlegung der Welt schon auserwählt, in Jesus Christus, dem Geliebten. Aufgrund der Allwissenheit Gottes, dem Vorherwissen Gottes, spricht er von den Erwählten in Christus. So erkenne ich zumindest diese Prädestination. Und das ist so wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Und das hängt ganz eng mit unserer lebendigen Hoffnung zusammen. Gott hat bestimmt die Gemeinde Jesu, die Gläubigen an Jesus Christus, vorgesehen, auserwählt für ihn. Und hier erscheint ja auch die Dreieinigkeit Gottes, Gott der Vater, seiner ewigen Vorsehung und Plan. Dann Geist des Gehorsams, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam, die Kraft des Heiligen Geistes und durch das Blut Jesu Christi, durch das wir errettet worden sind. Und jetzt kommt er ganz schnell auf die lebendige Hoffnung zu sprechen. Gelobt sei Gott, ein Lobpreis über die Hoffnung, die lebendige Hoffnung der Christen. Wie gesagt, die Menschen müssen irgendwo einen Strohhalm zumindest haben zum Überleben. Ohne Hoffnung geht's nicht. Nur die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 4, ihr müsst nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Von Gottes Seite haben die Menschen ohne Jesus Christus keine Hoffnung oder eben tote Hoffnungen. Keine lebendige Hoffnung. Deswegen wird dieses Attribut hier dazugefügt. Das heißt nicht einfach nur, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer Hoffnung. Nein, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und so sehen wir hier, und das ist ganz wichtig, und damit wollen wir uns etwas mehr dafür mehr Zeit nehmen, diese Grundlage. Wir können uns nicht genug damit beschäftigen, was die Grundlage und was der Inhalt unserer lebendigen Hoffnung ist. Es ist natürlich schön, wenn wir sagen können, wir haben lebendige Hoffnung, wir gehen einmal in den Himmel, wir gehen zu Jesus. Das ist schon ganz viel. Aber es beinhaltet noch viel mehr. Und wir müssen dafür Grund und Boden haben. Denn das war schon immer in Frage gestellt, die Auferstehung. Wir erinnern uns Pharisäer, Sadduzäer. Zu allen Zeiten war das ein großes Thema. Wo geht der Mensch hin? Und bis heute begegnen wir immer wieder solchen Menschen, die sagen, nach dem Tod ist ja doch alles aus. Kennen Sie ja diese Sprüche, ist noch keiner zurückgekommen. Was für ein Gequassel. Hier haben wir die Grundlage, zunächst die objektive Grundlage. Und das ist die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben es in Vers 3. Wir haben das in Vers 11, da wird extra wieder betont und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christum kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Also hier finden wir etwas, die Herrlichkeit danach. Er ist nicht im Totenreich geblieben, die Herrlichkeit danach. Vers 23, 25 kommen wir auch nochmal darauf, dann auf die subjektive Hoffnung, aber zunächst hier Vers 11 und Vers 21. Im Vers 21 heißt es, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, auf das ihr Glauben und Hoffnung zu Gott haben möchtet. Mit anderen Worten, wäre Jesus Christus nicht auferstanden, gäbe es keine lebendige Hoffnung. Und deswegen wird im ersten Korintherbrief das im ganzen Kapitel so ausführlich durchgenommen. Wenn Sie das mal lesen, 1. Korinther 15, dann finden Sie in den ersten Versen den Schriftbeweis. Da heißt es immer wieder nach der Schrift. Und dann das Zeugenbeweis. Da wird übrigens Kephas zuerst genannt, der Petrus, die anderen Apostel und dann von 500 Brüdern auf einmal. Das finden wir nicht mal in den Evangelien, wird aber hier extra betont. Es gab also so viele Augenzeugen vom auferstandenen Herrn. Und dann erwähnt Paulus sich als eine unzeitige Geburt, weil Jesus ihm begegnet ist vor Damaskus, Apostelgeschichte 9, in einer ganz besonderen Begegnung. Deswegen konnte er dann auch Apostel der Heiden sein. Er musste Augenzeuge sein des auferstandenen Gotteslammes. Also 1. Korinther 15, ganz wichtig. Johannes 20 müssen wir jetzt nicht nachlesen. Das Grab war leer, da gab es Zeugen dafür. Und was die Menschen damals erfunden haben, das zu erklären, das wissen wir ja. Denn der Feind will nicht, dass der Mensch an eine Auferstehung der Toten glaubt, an die Auferstehung Jesu Christi. Deswegen wird es auch leider oft theologisch heute untergraben. Und damit wird aber alles unter den Füßen weggezogen. Denn 1. Korinther 15 sagt es sehr deutlich: Wäre Jesus nicht auferstanden, was sind wir dann, die wir an Jesus Christus glauben? Dann wären wir die Elendsten, dann wären wir verloren. So sind auch die, so in Christus entschlafen sind, verloren. Wäre keine Hoffnung da. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen, schreibt Paulus. Aber dann kommt Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Ganz klare Aussage. Beifügen, Römer 4, 24, 25. Sie können es nachlesen. Da ist die Erklärung, er ist um unserer Sünden willen gestorben, aber um unserer Gerechtigkeit, Rechtfertigung willen auferweckt worden. Verstehen wir das? Wäre Jesus Christus nicht auferstanden, dann wären wir vor Gott nicht gerechtfertigt. Denn das ist die Bestätigung, dass er das stellvertretende Opfer des Lammes Gottes angenommen hat. Ich habe mich auch gefragt nach dem Thema Hoffnung ohne Ende. Wo war denn der Anfang der Hoffnung? Etwas schwierig, gell? Ich habe lange nachgedacht. Lässt mich eigentlich bis jetzt noch nicht los. Allerdings, und ich möchte kurz darauf hinweisen, wenn wir diese Verse sehen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, folgende, wo es heißt, ab Vers 20, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt Grund gelegt ward, aber offenbar zu den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr glaubet, da sehen wir das Lamm Gottes von Ewigkeit her schon ersehen. Zu unserer Erlösung, zu unserer Rechtfertigung, merken wir, da leuchtet Hoffnung von Ewigkeit auf. Vielleicht ohne Anfang, denn wir haben einen Gott der Hoffnung. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung. Das ist übrigens mein Gebet und Wunsch für diese Tage. Wie es da heißt in Römer Kapitel 15, Vers 13, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben einen Gott der Hoffnung, deswegen Gott ist ewig. Und weil er von Ewigkeit her wusste, dass der Mensch in Sünde fällt und Erlösung braucht, war da immer schon Hoffnung da. Hoffnung für den Menschen. Hoffnung auch für den gefallenen Menschen mit Adam und Eva. Das Lamm von Ewigkeit her ersehen für die Menschen, die in Sünde fallen, um sie wiederherzustellen in ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Objektive Grundlage. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Jesus Christus allein. Und jetzt kommen wir zu der subjektiven Grundlage. Das ist die persönliche. Wer hat eine Hoffnung? Und da fängt Hoffnung erst an. Vorher gibt es keine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Verstehen wir deswegen lebendige Hoffnung? Erst mit dem Glauben an Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn und Heiler und Gottes Sohn, gibt es lebendige Hoffnung. Und das ist die Wiedergeburt, die heute leider nicht mehr häufig erwähnt wird. Aber so deutlich in der Bibel steht und gerade hier in diesem Text im Vers 3 und im Vers 23, da haben wir es auch gelesen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Hier wird es eigentlich schon erklärt, Wiedergeburt, wie das Jesus selber dem Nikodemus in Johannes 3 erklärt hat, ist der Moment, wo ein Mensch Buße tut, aufrichtige Buße vor Gott, über seine Sünde, über sein verdorbenes Wesen und Jesus als persönlichen Herrn und Heiland aufgenommen hat in sein Herz, in sein Leben. Ich hoffe, das haben wir alle getan. Sonst haben wir noch keine lebendige Hoffnung. Das muss klar sein. Ohne das geht's nicht. Durch die Barmherzigkeit Gottes, durch das Wirken des Wortes und des Geistes Gottes, Wasser und Geist, hat Gott geantwortet auf ein solches bußfertiges Herz und tut es bis heute noch. Solange Gnadenzeit ist, tut er das noch. Und das gelüstet auch den Engeln zu schauen, wenn Gott seinen Geist in die Herzen sendet, wenn Jesus Christus unsere Hoffnung Wohnung nimmt im Herzen eines Menschen. Da ist Freude im Himmel über so einen Sünder, der Buße tut. Das ist wunderbar. Und das ist das Subjektive und das ist das Persönliche. Das ist die angeeignete Hoffnung durch den Glauben an Jesus Christus. Allein möglich durch die Kraft des Geistes Gottes und durch das Wort Gottes. Und weil das Wort Gottes ewig bleibt, da haben wir gerade den Abschluss hier im Kapitel 1 erklärt, alles Fleisch wird vergehen. Auch den Leib lassen wir da hinten, wir kommen nachher beim Inhalt noch drauf. Wie eine Blume, die verdorrt. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und das wurde uns verkündigt und wird verkündigt. Und so ist es durch die Kraft des Wortes und Geistes Gottes, dass ein Mensch zur sogenannten Wiedergeburt kommt. Ein neuer Mensch wird in Christus Jesus. Wunderbar. Das ist für mich das größte Wunder, das geschieht. Im Januar haben bei uns im Haus Felsengrund wieder zwei Frauen bei Bibelwochen den Herrn Jesus angenommen. Das ist mir immer ganz, ganz große Freude, wenn Menschen unter Gottes Wort Buße tun und erkennen, sie haben Jesus noch nicht und nehmen dann Jesus als persönlichen Herrn und Heiland an. Dann geschieht die Wiedergeburt. Gott ist treu. Gott tut das. Und Jesus hält Einzug im Herzen eines Menschen. Epheser 1 wird uns das erklärt im Vers 13 und 14. Und da haben wir auch den Bezug zum 1. Petrus Kapitel 1, welches euch verkündigt wurde. Danach haben doch die Propheten schon verlangt und haben das schon gesehen, nicht von dieser Gnade. Das ist der Vers 10 folgende, dass der Geist Christi in ihnen davon zeugte, von diesem Leiden Jesu, damit Menschen gerettet werden. Denken wir ganz besonders an Jesaja 53, können wir jetzt nicht nachlesen. Aber da heißt es hier im Vers 12, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch dem Engel gelüstet zu schauen. Ergänzend lesen wir ganz kurz Epheser 1, sind diesbezüglich ganz wichtige Verse. Da haben wir den Vorgang, Vers 13 und 14. Lese Vers 12 dazu. Auf dass wir etwas seien zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Hier wird dieser Vorgang erklärt, dass wir sogar versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist im Moment, als wir Jesus angenommen haben. Versiegelt auf einen Tag der Erlösung, von dem Petrus auch schreibt. Und da gehen wir eigentlich schon über langsam auf den Inhalt unserer lebendigen Hoffnung. Darf ich noch auf eines hinweisen? Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und selbst im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, kommen wir heute Abend, so Gott will, noch drauf, da haben wir auch diesen Ausdruck in euch, die Hoffnung in euch, Christus in euch und die Hoffnung in euch. Christus muss im Herzen sein, sonst gibt es keine Hoffnung in uns, sonst gibt es keine lebendige Hoffnung. Ich lese noch kurz 1. Petrus 3, Vers 15, da heißt es, heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert, der Hoffnung, die in euch ist. Hoffnung, die in euch ist durch den Christus in euch. Und somit ist der Inhalt eigentlich eine Person. Zuallererst eine Person, Jesus Christus. der lebendige Gott, der Gott der Hoffnung. Und da haben wir Schriftgrund in 1. Timotheus 1, 1, Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Das ist in Kurzform eigentlich unser Zeugnis. Jesus Christus, meine Hoffnung. Das reicht eigentlich schon. Aber doch wollen wir es noch ausführen, was das alles bedeutet. Aber wenn wir das schon immer mitnehmen in unserem Alltag, also ich stehe gern auf, nicht jeden Morgen, aber ich sage das öfter, ich stehe gern auf mit dem Vers, Kolosser 1, 27. Christus in euch, in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da lässt sich schon mal ganz anders in den Tag hineingehen, denn da waren schon manche Dinge, die einem auch manchmal nicht so gefallen, die manchmal wie ein Berg vor einem stehen. Aber ihr Lieben, wenn man so in den Tag gehen darf, Christus wohnt in mir. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit danach. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was noch dazu gehört zu dieser lebendigen Hoffnung. Ich habe ein paar Punkte gemacht, insgesamt 7, nicht erschrecken. Wir müssen zeitmäßig da ein bisschen vorwärts machen. Es ist eigentlich mehr, damit Sie zu Hause graben, graben, graben und sich mehr mit der lebendigen Hoffnung, auch mit dem Inhalt beschäftigen. Erstens Person, zweitens, er kommt wieder. Die Wiederkunft Jesu Christi für seine Gemeinde. Würde er nicht leben, nicht auferstanden sein, könnte er nicht wiederkommen. Und wie viel steht das in der Schrift? Er wollte seine Jünger, da stand Petrus dabei, ich denke spontan an Apostelgeschichte 1, Vers 9, als er gen Himmel fuhr, da haben die Engel gesagt, so wie ihr ihn habt, weggehen Sie, so wird er wiederkommen, oder? Mit anderen Worten, Gott hat die Jünger, die eigentlich ja auch voller Trauer noch waren, aber doch jetzt froh, dass sie den Heiland gesehen haben. Aber jetzt war er weg von ihren Augen. Aber er hat sofort in sie hineingelegt durch Gottes Wort, durch göttliche Botschaft. Er kommt wieder. Keine Sekunde, muss man sich vorstellen, keine Sekunde hat unser Herr diese Jünger damals ohne die Zusage seines Wiederkommens gelassen. Und Jesus hat sie vorbereitet. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich komme wieder, euch zu mir zu nehmen. Ist das nicht wunderbar? Und deswegen möchte er eigentlich nicht, dass wir nur einen Moment ohne das leben. Wir können nicht immer nur bewusst daran denken. Das ist mir schon klar. Wir haben ja auch noch anderes zu tun, wo wir uns drauf konzentrieren müssen. Aber wisst ihr, das lebt innen. Das ist nicht einfach nur ein Gedankenvorgang, obwohl wir es auch im Kopf immer wieder uns sagen dürfen. Und lesen, in der Schrift vor allen Dingen. Aber der Herr kommt wieder, warten wir auf ihn? Das ist die Frage. Wir haben uns bekehrt von den Abgöttern zum lebendigen Gott, ihm zu dienen und gleichzeitig simultan zu warten auf ihn. Lebendige Hoffnung bedeutet bereit sein, warten auf ihn als Konsequenz. Ihm begegnen wollen. Wir werden ihn sehen. Johannes 14, 3 habe ich erwähnt. Apostelgeschichte 1, Offenbarung 3, 11, da steht es wieder. In den Sendschreiben. Und das nicht nur einmal in der Offenbarung. Siehe, ich komme bald. In diesem Zusammenhang, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. 1. Thessalonicher 1 habe ich auch kurz frei zitiert. Lesen Sie das nach. Das darf leben in unseren Herzen. Er kommt wieder. Wir gehen auf ein herrliches Ziel zu, die Vollendung der Gemeinde. Und da werden wir im Kapitel 2 draufkommen, da dürfen wir lebendige Steine sein, als Wiedergeborene. Und als Wiedergeborene sind wir ja, und das hängt noch zusammen, mit dem Vorgang der Wiedergeburt, 1. Korinther 12, 13, wir sind in den Leib hineingetauft. Das ist die richtige Geistestaufe, ja. In dem Moment, wo einer wiedergeboren wird, gehört er als Glied zur Gemeinde Jesu, ist hineingetauft. Auf diese Taufe kommen wir ja auch nochmal im Kapitel 3 zu sprechen. Also damit auch ganz deutlich, wir haben eine Erwartung. Wir haben eine Zukunft. Wir leben einem herrlichen Ziel entgegen. Einmal, wir werden Jesus begegnen in der Vollendung. Nur noch kurz die Frage, obwohl wir da vielleicht heute Abend auch noch drauf kommen. Was geschieht denn, wenn wir doch durch den Tod gehen. Denn die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde ist ja die Entrückung in 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 klar beschrieben. Da wird der Herr Jesus kommen in den Wolken, wir werden ihm entgegengerückt, die Toten in Christo werden auferstehen, da sind wir dann bei der Leibesauferstehung, Punkt 3, und die dann Lebenden werden verwandelt werden. Lesen Sie diese Abschnitte immer wieder. Das wird heute oft verschwiegen, will niemand mehr darüber reden. Dabei gehört das zur Essenz der lebendigen Hoffnung. Leibesauferstehung. Aber natürlich die Frage, wo bin ich denn, wenn ich hier die Augen schließe? Habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wir werden näher darauf eingehen wegen dem Totenreich heute Abend. Aber nur ganz kurz, unsere Persönlichkeit für die, die vielleicht abends nicht dabei sein können. Persönlichkeit ist bereits bei Jesus, im Paradies, bei Jesus. Aber jetzt geht es um die Leibesauferstehung. Denn Gott fängt nichts an, ohne es zu vollenden. Und Wiedergeburt war ja nur Anfang, geistlicher Anfang in einem Leib, der immer mehr, wenn man ein bisschen älter wird, merkt man es, zerfällt. Freue mich, dass so viele Jüngere und Ältere da sind. Fast hätte ich gesagt Junge und Alte. Nein, Jüngere und Ältere. Aber die Älteren merken es mehr, obwohl manche Jüngere auch, es gibt Beispiele leider genug, wo das Leib zerfällt. Da ist das so herrlich und wunderbar, dass wir da um eine Leibesauferstehung wissen. Römer 8, Vers 11, für mich eine wunderbare Garantie, Balsam für meine Seele. Nicht um darauf auszuruhen, bitte nicht, da kommen wir ja die Tage noch drauf zu sprechen, heute und morgen. Aber es ist Balsam für die Seele, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt, Römer 8, 11. Das ist für mich die Garantie. Wiedergeburt, dass ich dann dabei sein darf, bei der Vollendung der Gemeinde, um siegreich ihm entgegenzurücken. Ist das nicht herrlich? Philipper 3, 20, 21 sagt dasselbe. Und 1. Johannes 3 auch, wir werden ihm gleich sein. Johannes schreibt das auch, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein, gleichgestaltet sein. Dem Leibe nach. Im Auferstehungsleib, der in 1. Korinther 15 erklärt wird. Deswegen ist ein Hierabscheiden eigentlich ein Aufbruch. Neue Schlachter übersetzt das so in 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Ein Aufbruch. Wir brechen auf zu Jesus und harren auf die Leibeserlösung, auf die Leibesauferstehung. Wir werden leibhaftig auferstehen. Nein, nicht erst am jüngsten Tag, sondern am Tag Jesu Christi, an der Entrückung der Gemeinde. Das wird ein glorreicher Moment sein, in einem Nu wird das geschehen. Das ist natürlich ein Vortrag für sich, nur von der Entrückung zu sprechen. Ich hoffe, Sie haben wieder neu etwas Lust darauf bekommen, sich mehr damit zu beschäftigen. Ein herrlicher Vorgang, auf den Paulus geharrt hat und gehofft hat, er müsste nicht durch den Tod gehen und sagt dann lieber übergleitet, als entgleitet zu werden, oder? 2. Korinther 5, 1 bis 5. Diesen Wunsch dürfen wir ja haben. Wir dürfen uns nicht darauf versteifen, ihr Lieben, und meinen, das muss zu meinen Lebzeiten geschehen. Wir diktieren da nicht Gott. Gott hat seinen festen Plan. Aber lasst uns daran denken, es wird geschehen und wir dürfen auch mit dem rechnen, wenn der Herr jetzt kommt, dann müssen wir nicht mal den Tod schmecken, dann werden wir übergleitet. Also an allen Stellen klar beschrieben, 1. Thessalonicher 4, lesen Sie ab Vers 14, 1. Korinther 15, lesen Sie ab Vers 51, denn dann muss das geschehen, dass dies Verwesliche die Unverweslichkeit anziehen muss. Und die Sterbliche, die Unsterblichkeit, das ist ein Vorgang, der kommen muss. Tod ist nichts Einfaches. Wir wollen Realisten bleiben. Aber durch die Auferstehung Jesu Christi und dem Bewusstsein der Wiedergeburt dürfen wir uns darauf freuen und dürfen eine wunderbare, lebendige Hoffnung haben, dass dieser Leib, der wird einmal zerfallen. Aber wir werden einen nie endenden Herrlichkeitsleib bekommen, ihm gleich sein. Achten wir darauf. Alles, was mit Auferstehung zu tun hat und dieser lebendigen Hoffnung, geht immer um unsere Beziehung zu Jesus. Und geistlich spielt sich das heute schon ab, was dann von Angesicht zu Angesicht und leibhaftig im Auferstehungsleib dann in der Vollendung sich abspielen wird. Ihm begegnen, ihn sehen, das sollte eigentlich heute schon geschehen, geistlich, immer wieder neu, durchs Wort, durch Verbindung mit ihm. Umgestaltet, geistlich, das ist das Heiligungsleben, nachher kommen wir drauf. Und ihm gleich sein eben, da ist er jetzt daran, uns umzugestalten. Und da benutzt er dann die Umstände dazu. Jetzt noch eins, was geschieht denn nach der Entrückung? Nach der Bibel heißt es, dass wir vor den Preisrichterstuhl Christi kommen dürfen oder müssen. Beides. 2. Korinther 5,10, wir müssen alle vor dem Preisrichterstuhl Christi erscheinen und müssen Rechenschaft ablegen, was wir bei Leibesleben hier auf der Erde getan, gehandelt, geredet haben. Und das wird dann im Lichte Gottes wird das beurteilt. Der gerechte Richter, hat Paulus geschrieben, er hat einen gerechten Richter. Da spricht kein Mensch mehr mit. Heute beurteilen uns Menschen, ist ja auch gut, wenn sie uns geistlich beurteilen und helfen, aber manchmal wird auch viel falsch beurteilt und manchmal sogar verurteilt und gerichtet. Achtung, richtet nicht vor der Zeit. 1. Korinther 4, Vers 5 ist ein ganz wichtiger Vers. Aber dann, wenn das geschehen wird, dann wird uns sogar Lob widerfahren. All das, was wir in Jesus Christus getan haben, das wird er uns belohnen. Dazu auch 1. Korinther 13, 11 bis 14. Da steht geschrieben, dass Holz, Heustoppeln verbrennen werden. Der Tag wird es klar machen, der Tag Jesu Christi. Dass Gold, Silber, edle Steine, das sind ist ein Material, das nicht verbrennt, ja, im Feuer seiner Gegenwart, den Feuerflammen seiner Augen standhalten, weil seine Art trägt, seinen Siegel trägt. Das heißt, alles, was in Jesus, in der Verbindung mit Jesus getan wird, das wird er belohnen. Selbst jeder Becher kalten Wassers. Gott lässt sich nicht schenken. Das, was wir aus dem Fleisch herausgetan haben, ohne Jesus, mit falschen Motiven, das wird verbrennen, ganz sicher, ganz gewiss. Aber alles andere, und ich möchte das noch zitieren, 1. Korinther 4, Vers 5, ein ganz wichtiger Vers diesbezüglich, auch für mich. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme. Welcher wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist und den Rat der Herzen offenbaren, alsdann wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Das heißt, jeder wird vor seinem Herrn gestellt werden. Und dann entscheidet er, welche Siegesgrenze, Kronen jeder bekommen wird. Dann entscheidet er, 1. Petrus 5,4 wird das auch nochmal erwähnt, dann eine der Kronen. Es gibt verschiedene Kronen in der Schrift, das ging jetzt zu weit. Aber er wird es belohnen. Aber er wird jeden Beweggrund, jedes Motiv wird er ans Licht ziehen. Gott können wir nichts vormachen. Das sollte man auch zunehmend in der Gottesfurcht, wird nachher in Part ja noch erwähnt. In dieser lebendigen Hoffnung, die hat kolossale Auswirkungen. Dieser Inhalt, kolossale Auswirkungen, wenn wir das auf uns wirken lassen. Wir werden einmal vor Jesus stehen. Da wird nicht entschieden, das nicht zu verwechseln mit dem großen weißen Thron, wo die Ungläubigen erscheinen. Das ist was ganz anderes. Das ist das Preisgericht für die Gläubigen. Und ich denke da immer an Philipper 1, da hat Paulus das wunderbare Gebet und den Wunsch, dass Vers 11, sie erfüllt sind am Tag Jesu Christi mit Früchten der Gerechtigkeit. Und da wird es vorgezeichnet, was belohnt wird. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesum zur Ehre des Vaters geschehen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, jetzt reden wir hier von diesem Lob, Ehre. Ja, kommt denn das auch im Petrusbrief hier vor? Kommt das denn vor? Ja, im Vers 7 Schauen wir kurz nochmal zurück, Petrusbrief. Wir haben ein bisschen Ausflügchen gemacht. Aber 1. Petrus Kapitel 1, da wird es wunderbar beschrieben. Wir kommen im zweiten Part noch dazu. Da heißt es nämlich, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus. Darf ich dann daran erinnern, an Johannes 12, 26? Da hat der Herr Jesus gesagt, wer mir dienen will, ist ja wunderbar, wenn wir dem Herrn dienen wollen, der folge mir nach, ja? Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jesus will Nachfolge und dann Dienst. Nicht Dienst und Nachfolge hängt irgendwo hinten nach. Das ist für uns auch als solche, die wir im ganzseitigen Dienst stehen, ganz ernstes Wort. Wir können ihm eigentlich nur richtig dienen, wenn wir ihm auch richtig nachfolgen, aber auch im Alltag. Und den wird mein Vater ehren. Ist das nicht herrlich? Sind wir doch gar nicht wert. Ist ja alles nur Gnade. Das ist es auch. Auswirkungen der Gnade Gottes, aber die soll mächtig wirken. Deswegen viel Gnade, mehr und mehr Gnade und Frieden. Gott gebe euch mehr und mehr Gnade und Frieden in euren Lebensumständen. Die Hoffnung, er wird's belohnen. Sollen wir da drauf setzen? Nicht in falscher Weise. Aber wir dürfen es mit einbeziehen. Ich denke da an Hebräerbrief, Kapitel 11. Denken wir an den Mose. Der hat die Schätze Ägyptens verachtet und hat die Schmach Christi lieber getragen, denn er sah an die Belohnung. Petrus hat es auch durchgemacht, Märtyrertod. Petrus wurde gesagt, und führen, wohin du nicht willst. Da hat Jesus ihn schon auf den Tod hingewiesen, den er zu sterben hat. Und es geht auch bei uns nicht anders. Führen, wohin wir unser Fleisch nicht will. Aber das wird unser Herr einmal, wunderbar wird er das belohnen, da dürfen wir durchhalten. Er wird einen sogar zur Ehre kommen lassen. Aber wir werden sagen, nur Gnade allein. Deswegen sehen wir die Ältesten in Offenbarung, Kapitel 4, da sehen wir, wie sie die Kronen wohin werfen? Vor ihm, dem lebendigen Gott und dem Lamm. Auswirkungen unserer Erlösung. Jetzt noch ganz kurz, wir werden auch für immer bei ihm sein. Ist das nicht herrlich? Die Wohnungen einnehmen, Offenbarung, Johannes 14, Offenbarung 21, 22, das himmlische Jerusalem. Ist ja klar, dass wir das jetzt nicht durchnehmen können. Aber es muss erwähnt werden. Wir gehen der himmlischen Stadt, auf die Abraham schon gewartet und gehofft hat, der gehen wir entgegen. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Sünde. Ja, und da sind wir jetzt bei 1. Petrus 3 wieder gelandet. 1, Vers 3 und Vers 4. Denn es heißt dann zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Zunächst die Frage, die sich hier noch stellt. Ja, wir sind doch schon gerettet, wenn wir wiedergeboren sind. Ja oder nein? Ja, laut ja. Von was für einer Rettung ist denn dann hier die Rede? Also ich kann es nur auslegen auf die Leibeserlösung. Haben wir nicht erst Epheser 1 erwähnt, mit dem Heiligen Geist Pfand auf unseres Leibeserlösung. Ebenfalls Epheser 4, 30. Der Tag unserer Erlösung, auf den Tag unserer Erlösung versiegelt. Und da wartet uns dann ein unverweltliches, unbeflecktes, unvergängliches Erbe. Das wird dort bewahrt und behalten. Jesus hat uns schon Wohnungen bereit gemacht. Und wir dürfen bei ihm wohnen, nicht nur zu Gast sein. In alle Ewigkeit. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander bezüglich Entrückung. Und wir werden bei dem Herrn in der Vollendung der Leibesauferstehung bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das ist so in Kurzform so wunderbar. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Er lässt uns sogar zu Ehren kommen. Sind wir ja gar nicht wert, unnütze Knechte. Er lässt uns bei sich wohnen. Auch Offenbarung 21, Gott wird unter ihnen zelten. Ewige Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann lässt er uns sogar noch erben. Ja, sind wir Kinder, Galater 4? Dann sind wir auch Erben. Römer 8 sagt es auch. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Sind wir Miterben Christi. Wir sind Erben des ewigen Lebens nach Titus 3,7. Wir sind Erben seines Reiches nach Jakobus 2,5. Wir haben ein verheißenes ewiges Erbe, das wir mit Christus einnehmen dürfen. Aber wer erbt denn nicht gerne, oder? Hier meine ich jetzt. Aber das wird vergehen, ganz sicher. Dürft euch dran freuen wegen mir, aber ihr müsst wissen, es vergeht. Das Herz soll sich nicht dran hängen. Darf sich nicht dran hängen. Ist gefährlich. Nicht, dass man es nicht benutzen darf. Anderes Thema. Aber das Herz, Achtung. Wir sind Miterben Christi. Und das ist ein Erbe, das sicher auch alles mit einbeschließt. Ich denke, da sind wir begrenzt in unserem Horizont. Aber Erben des Lebens, Erben des Auferstehungsleibes sowieso, Erben seiner ganzen Herrlichkeit und Herrschaft. Da kommt das Mitregieren noch mit rein. Und Erben seines Reiches, des unvergänglichen Reiches. Das heißt, wir haben so Anteil an ihm und an allem, das ihm gehört. Und ihm gehört alles. Er ist gesetzt zum Erben über alles. Wir brauchen für alles Schriftgrund. Hebräer 1, Vers 2 nachzulesen. Er ist der Erbe über alles. Und wenn wir Miterben Christi sind, das können wir nicht fassen. Da bleibt man staunend an Beten stille stehen. Denken wir darüber nach. Lass das zur Wirkung kommen, wenn vielleicht hier ein Erbe den Bach runtergeht. Da kann mal passieren. Ach, wir haben mal so schönes Geschirr bekommen, nur nebenbei zur Auflockerung. Ach, Porzellan, ach die Tässchen. Und es war so ein Überschrank. Vor Jahren passiert. Die waren da drin, von meiner Frau, das ist kompliziert. Stiefmutter ihrem Vater, die wollte das nicht, die Stiefmutter, die hat es uns gegeben. Haben gesagt, naja, nehmen wir es gut, schön. Das stand da drin, kaum benutzt. Und dann war da neben das Telefon mit der Leitung was. Da habe ich gedacht, jetzt drückst mal den Schrank ein bisschen rüber. Und habe nicht gedacht, dass das Oberteil nur so draufgesetzt ist. Aha, da kam doch... ich hatte gerade Mühe, ich habe gerufen, dann meine Frau von der Küche kam, da kam doch dieses Oberteil auf mich zu, ich habe es gerade so an ein Eck und die Türchen, ich musste gucken, dass nicht alles rumkippt, das hing so an mir und die Türchen gingen auf und ich habe so geguckt, wie eins am anderen Tag. Ja, meine Frau war froh, dass ich nicht unterm Schrank lag. Ja, und dann haben wir gesagt, naja, alles vergänglich. Aber im ersten Moment, Ja, so kann das gehen. Aber das sind wunderbare Lektionen, ihr Lieben. Das ist vergänglich. Und das kann auch mal ein Bach runtergehen, ein Vererbe. Aber jetzt schauen wir ganz kurz auf diese drei Begriffe. Unvergänglich, das hört nie auf. Denken wir dran, wenn hier was verlustig geht. Das hört nicht auf. Zweitens, es ist unbefleckt, nicht mit Sünde behaftet. Ganz wichtig, spielt die Sündhaftigkeit unseres Fleisches, das hat im Auferstehungsleib und bei diesem Erbe nichts zu tun. Offenbarung 21, das ist alles draußen. Das gibt's nicht. Und das ist herrlich, ihr Lieben. Ich sage oft, wie gut hat Gott die Cherubim vor den Garten Eden gestellt, dass der Mensch nicht im sündigen Zustand vom Baum des Lebens essen konnte. Das wäre verheerend gewesen. Hat Gott aus Schutz auch gemacht, nicht einfach nur aus Strafe. Weil dann bekommen wir ein Erbe im Auferstehungsleib zu erben, dann ohne Beschmutzung, ohne Sünde. Wichtig zu wissen, weil heute werden wir umgeben von allem Schmutz und dem allem. Müssen wir gar nicht viel reden. Und dann unverwelklich, das ist noch was Wichtiges. Ja, eine Blume, ja, das ist so schön. Ich habe mich gefreut am Strauß. Aber der wird verwelken. Bald wird er verwelken. Und das ist ein Bild, oder im Herbst die Blätter. Warum verwelken die eigentlich? Warum verwelken eigentlich die Blumen? Ja, bei den Blättern ist vielleicht besser, noch anschaulicher. Warum fallen die Blätter im Herbst ab, wenn der Wind so stark bläst? Ist es der Wind? Nein. Ja, abgestoßen. keine Verbindung mehr, kein Saft mehr. Das ist der Grund. Der Wind tut noch das dazu, dass es früher runterfällt, aber mehr nicht. Das ist eigentlich die Bedeutung für mich. Ewig an der Kraftquelle Gottes bleiben zu dürfen, dürfen wir heute schon geistlich praktizieren. Aber dann in Ewigkeit an der Kraftquelle Gottes, das Erbe, da wird nichts irgendwie, nichts Degenerierendes da sein. Verstehen wir das? Heute haben wir mit dem Degenerierenden zu tun. Sei es in unserem Leib, im Älterwerden oder mit Dingen, die einfach zerfallen. Aber unverweltlich, das bedeutet immer frisch, immer in der Kraft Gottes, in Ewigkeit. In einer Vollendung ist das nicht herrlich. Ihr Lieben, das sollte nur ein kleiner Geschmack sein und Vorgeschmack auf das, was Gott für uns bereithält. Und dann werden wir in Ewigkeit ihm dienen. Aha, nein, nein, wir setzen uns nicht einfach zur Ruhe, meint das nicht. Wir schließen ab mit Offenbarung 22, dieser erste Abschnitt. Offenbarung 22, 3 und 4. Und dann machen wir vielleicht doch ein kleines Päuschen, wenn das recht ist, Luft reinlassen. Aber lasst mich das noch lesen. Das ist so wunderbar. Übrigens, das ist mein Konfirmationsspruch. Den habe ich damals nicht begriffen, natürlich. War aber ein sehr gläubiger alter Pfarrer, der den ausgesucht hat. Der hatte 3 Töchter in Indien. Der hatte, glaube ich, 12, 14 Kinder und noch angenommene Kinder. Also der war mir ein Vorbild. Aber ich musste mich trotzdem später bekehren, ja? Und wiedergeboren werden, dass das klar ist. Also Offenbarung 22. Später habe ich verstanden, bisher oder bin immer noch dabei, das zu verstehen. Offenbarung 22, da heißt es, und es wird kein Verbandes mehr sein und der Stuhl oder der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein. Und dann heißt es Vers 3 am Schluss und Vers 4, und seine Knechte werden ihm dienen, auch die Mägde, und sehen sein Angesicht, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und nachher heißt es, sie werden erleuchtet, sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Wir werden nicht tatenlos sein in der Ewigkeit. Wir werden ihm dienen und werden nach meiner Überzeugung den Platz bekommen, in der Ewigkeit, der wird wohl am Preisgericht entschieden werden. Welche Aufgaben wir bekommen, wo wir eingesetzt sein werden in Ewigkeit, kann man sich ja vorstellen. Aber die Bibel spricht nicht mehr darüber. Deswegen lassen wir es auch. Aber wir dürfen Gott dienen. Wollen wir uns nicht heute schon darin üben, dass wir ihm allein dienen? Als solche, die so eine lebendige Hoffnung haben, durch die Auferstehung Jesu Christi, und durch die persönliche Wiedergeburt, als wir Jesus Christus angenommen haben. Jetzt sind wir Hoffnungsträger, auch und gerade auch in Zeiten und Umständen, in die uns Gott hineingestellt hat. Davon mehr dann noch in der nächsten halben Stunde. Wir wollen jetzt ganz kurz beten und dann ein paar Minuten Pause machen. Herr, wir danken dir, dass du lebst. Wir danken dir, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Lass uns das noch viel mehr bewegen in unseren Herzen, hineinnehmen in unseren Alltag. Wir danken dir, dass dein Wort uns das so klar bezeugt. Amen.